Gottes Güte, Gottes Barmherzigkeit preisen, seine Gegenwart, Gott ist da. Halleluja. Doris, was hast denn du gemacht? Nachmittag, wir wollen Michelangelo-Syndrom uns Gedanken machen, was das ist. Vielleicht hast du schon was gehört und darüber Gedanken gemacht, aber es ist aktuelles Thema. Vielleicht aktuell auch gerade da, wo wir manchmal leben und wo wir sind. Hör auf, mit dem Michelangelo-Syndrom zu leben. Das ist also ein Phänomen, das vor allem Künstler, Musiker und all diese Leute darunter leiden und damit zu schaffen haben. Ich möchte ganz herzlich einladen für die nächsten Tage, Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr die Gottesdienste. Und dann möchte ich darauf hinweisen, dass im März Billy Smith kommt, dass ihr dafür betet und auch einladet. Wir haben diese Einladungszettel schon, da sind alle Daten drauf. Also kommenden Sonntag wird das Thema sein, sprenge deinen Horizont. Wir wollen weiterdenken, aber nicht menschlicher Art, sondern göttlicher Art. Hör auf, also eine Botschaft, was ich habe, hör auf mit dem Michelangelo-Syndrom. Du fragst, was ist das, Bruder Matthäus? Ich habe noch nie was da gehört. Es ist vielleicht gut, dass ich zuerst mal eine Vorabinformationen gebe, um was es geht. Es ist etwas, wo die Menschen immer nur perfekt sein wollen. Das ist also eine Fortsetzung der Pharisäer. Also nur auf moderne Art und Weise. Vor allem Menschen, deren Werke man bewundern muss und die den Egoismus entfalten. Also Michelangelo war ein Egoist. Der hat von der Marmorgewinnung bis zur Gestaltung hat er sogar mit dem Marmorblock zusammen geschlafen. Also und das zweimal mit dem Marmorblock. Und es wäre beinahe umgebracht worden. Als er dann diesen David gebildet und gebaut hat, der hat er sogar sich eingezäunt, damit niemand sieht, wie er arbeitet. Er wollte perfekt sein. Und er sah das perfekte Werk darstellen. Also er war Streber. Und diese Menschen, die diesen Michelangelo-Syndrom haben, die sind auch Autisten. Autisten, ja, Autismus ist eine Persönlichkeitsstörung, fängt irgendwo in der Kindheit an, ist unheilbar. Also ist eine gestörte Wahrnehmung, gestörte Informationswahrnehmung jetzt auch im Gehirn und auch gestörtes Sozialverhalten. Das sind Einsiedler, also Leute, die für sich arbeiten, perfekt sein sollen und niemand ist gut genug. Also wir kennen solche Leute, gibt es auch in unserer Umgebung immer wieder, die man nie zufriedenstellt. So ein Chef zum Beispiel, den du vielleicht hast. Man spricht also von diesen Menschen mit, das ist also eine Inselbegabung, die sind für sich wunderbar, die können sich selbst nicht anziehen, aber sie können das ganze Telefonbuch auswendig rauf und runter. Das sind diese Leute mit diesem Syndrom. Ich meine, manchmal erstaunlich, ich habe irgendwo mal bei Wetten, das, glaube ich, war, da wurde vorgeführt, da konnte Zahlen in x Länge aufsagen und konnte sich alles merken, aber dann bei Kleinigkeiten versagt er. Und heute leiden auch sehr viele Menschen unter diesen Syndrom, weil wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Alles muss perfekt sein, alles muss gut sein, alles muss tiptop sein. Und wir erleben, dass diesen Perfektionismus in Arbeitssucht, Mangel, das Magersucht, dass die Leute dann alles kontrollieren wollen, also wie Michelangelo überwachen, von der Entstehung bis zur Vollendung. Also alles kontrollieren, so Kontrollgeist, Leute mit dem Kontrollgeist. Perfektionismus erzeugt Stress, wenn du genau hinguckst und hinter den Kulissen guckst. Einfach, Menschen sind immer unzufrieden. Man kann ihnen nicht gut genug machen. Und auf die lange Sicht, wenn du mit solchen Leuten zusammen bist, die werden ja selber krank, aber du wirst auch krank mit diesen Leuten. Und Leute mit diesem Syndrom, die haben keine Lebensfreude. Das schränkt ihre Kreativität ein. Sie sind auf dem einen Gebiet perfekt, aber woanders. Weißt du, da sind sie draußen, wenn sie vor dem Publikum stehen, sind sie perfekt angezogen, wunderbar und so weiter. Und dann privat, das ist eine Schlampe und Lump oder was auch immer. Ich denke nur Paganini zum Beispiel, dieser Teufelsgeiger, der so perfekt war, dass er nur noch auf eine Seite am Schluss spielen konnte, hat auch dieses Syndrom gehabt. Und aber drin oder äußerlich hat er sich kaum gekämmt, ging als Schlamper durch die Gegend. Man dachte, das ist ein Penner, der jetzt gerade kommt. Man hatte gar nicht geahnt, dass es so ein Profi ist. Guck mal, Einstein war auch so ein Autist. Der hat sich auch nicht in der letzten Zeit groß gekämmt und so weiter. Aber er war perfekt auf seinem Gebiet, konnte also mathematisch alles errechnen und erdenken. Also bei diesen Leuten mit diesem Syndrom, du darfst dir keinen Fehler erlauben. Aber Gott ist ein Gott, der Fehler macht und Fehler erlaubt und Fehler zulässt und fördert sogar noch, dass die Menschen Fehler machen. dass sie Fehler machen. Und die Welt ist nicht ohne Fehler. Die Welt ist nicht ohne Fehler. Also wenn du irgendwo hinguckst, sogar die Sonne, das vollkommenste Geschöpf in unserem Universum, also in unserem Bereich, aber hat Flecken, Sonnenflecken. Und das manchmal mehr, manchmal weniger. Niemand hat etwas gegen Streber, auch in unserer Gesellschaft auf jeden Fall. Die sind ganz besondere Leute, die also perfekt sind und Streber sind und was leisten, was vollbringen. Im zaristischen Russland glaubte man, dass autistische Menschen, also die besonders zu der Sekte des Skopsin gehörten, eine besonders religiös begnadigt sind und dann so schon auf die Welt kommen. Und sie kommen auch als kleine Kinder, jetzt mittlerweile weiß man schon, ab 3 Jahre fängt es an. Und später führten diese Autisten dann nachher für sich aus entschieden, isoliertes Leben. Also sie wollten nur für sich sein, nur für Gott sein, nur und so weiter. In Russland nannte man die heiligen Narren dann am Schluss. Und da gab es eine ganze Menge. Zur Zeit vom Zaren, da wimmelte es davon. Die Leute liefen barfuß oder in Lumpen, im Winter sogar barfuß, zu beweisen, ich bin was Besonderes. Und sogar die Basiliuskathedrale am Roten Platz ist nach solcher einem heiligen Narren benannt worden. Also heilige Narren. Michelangelo war wahrscheinlich auch so einer. Und wenn man genauso seine Geschichte, Biografie und alles seine Art studiert, also ja, der hat diese psychosomatische Störung gehabt. Man nennt das auch Ausbergs-Syndrom. Der Ausberger selber war auch so einer, der das entdeckt hat. Auch litt darunter und das nennt man dann. So, sie vollbringen Studium. Perfekt. Ich habe ein Mädchen in Heilbronn gehabt, die hat mit 1,2 ihr Abitur bestanden und dann, als sie nach Hause kommt, bricht sie Nerven zusammen, hat einen Nervenzusammenbruch und heult und plärrt und sagt, weißt du, ich habe eine gute Note bekommen, aber im Leben habe ich versagt. Sie hat nur gelernt, perfekt alles gemacht. Und sie hatte keine Freunde, sie war ausgesprochen egoistisch, ihre Verhaltensstörungen waren, also dass sie nur für sich da war. Und was hat sie dann nachher als Beruf gewählt? Nervenärztin. Sie ging dann in die Psychiatrie, wollte studieren. Wie kann ich von diesem Syndrom wegkommen? Diese Leute mit diesem Michelangelo-Syndrom haben Kontakt- und Kommunikationsstörungen. Eigentlich ist es ein böser Geist. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann kannst du mit Leuten umgehen, kannst mit Leuten sprechen, kannst austauschen und. Und man nennt es Michelangelo-Syndrom, weil es aus Florenz kommt. Und in Florenz die Leute das bekommen oder entdeckt wurde. Stendhal hat dort beobachtet, als er so die Leute studierte. Dort sind also einige Größen, Künstler. Man ist am Grab von dem Künstler, man meditiert, man denkt drüber nach und von den Bildern. Und er hat beobachtet, wie manche Leute sogar steif wurden bei der Beobachtung der Gemälde oder der Produkte dieser Denkmäler. Sie sind fast, ja, wie besessen rausgekommen und schwärmten und wie bemächtigt von einem Geist. So schrieb er am 1871, als er da diese Leute so beobachtete, als ob, wie berauscht, in einem Rausch. Das ist also, und deshalb hat er dann nachher später empfohlen, die einzige Befreiung, die für diese Leute mit dem Michelangelo-Syndrom oder Asperg-Syndrom oder Stendhal-Syndrom, wie man das auch immer nennt, also diese psychosomatische Störung, wenn man davon geheilt werden möchte, dann muss man Florenz verlassen und kalte Umschläge. Also eine Radikalkur, kalte Umschläge, das ist das Einzige, was den Leuten wirklich hilft. Er war ja kein Christ, er hat nur die Leute beobachtet, was da passiert. Also das war also Michelangelo, bei dem hat er das entdeckt, dass er sogar auf dem Gerüst schlief, nichts mehr gegessen hat, nur noch sein Werk will er vollendet, seine Arbeit, das ist sein Werk und es muss so schnell wie möglich vollendet werden. Ist also ihm im Kopf gestiegen und dieser Geist, der dann in diesen Bildern oder Monumenten ist, dieser Geist überträgt sich auf Leute. Das hätte ich auch gar nicht, also in der Vorbereitung habe ich das gemerkt, dass du glaubst gar nicht, die Leute werden besessen, weil der ein Besessener war, der das kreiert hat. Also wenn du Bilder von Besessenen anschaust, wirst du auch besessen am Schluss. Sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist. Erstaunlich ist, dass gerade, und dass die Beobachtung, die Stendhal dort gemacht hat, ist, dass gerade alleinreisende Frauen, die nach Florenz kommen, besonders hier gefährdet sind. Frauen, und dann bekommen sie Gemütswahlungen und sind dann unter Umständen sogar betrübt bis zum Tode. Also das ist die Beobachtung, die er gemacht hat. Und deshalb gibt es auch, und ich war auch in Florenz und ich habe gedacht, warum ist es so? Also dieses Hospital Santa Maria Nuova, das ist sogar spezialisiert so auf diesen Krankheitssyndrom. Das sogar wird also behandelt, diese Fälle, und ist also spezialisiert auf diesem Michelangelo-Syndrom. Und sogar in den Hotels in der Stadt liegen Broschüren aus für die Nebenwirkungen diesbezüglich. Also ist es nicht irgendwie eine Empfindung, sondern der Kunstgenuss. Man spricht vom Kunstgenuss, das kann einen Menschen regelrecht besessen und Besitz nehmen. Dieses Stendhal oder Asperger-Syndrom oder wie auch immer ist, löst vorwiegend in Kunst und Musik. Deshalb, wenn ich Leute manchmal höre, die Zauberflöte oder dieses Musical oder jenes Musical, wenn ich weiß, wovon und von wem die gemacht worden sind, es ist kein Wunder, dann da stecken oft Dämonen dabei. In der Zauberflöte ist nichts anderes als eine Einweihung in die Freimaurerei. Und die Leute genießen das, und überall fast irgendwie bei öffentlichen Veranstaltungen wird die Zauberflöte aufgeführt, weil hier was da drin steckt. Dieses Syndrom gibt es nicht nur in Florenz, sondern gibt es auch in anderen Städten. Und vorzugsweise, also von Stendhal seine Beobachtungen, Frauen, Damen zwischen 30 und 40 und vor allem aus nordeuropäischen Ländern kommend. Nord- und osteuropäischen Ländern. Also da sind sie anfällig dafür. Dieses Syndrom ist auch in Venedig zu beobachten, in Jerusalem oder auch in Paris. In Jerusalem, das ist mir schon ein paar Mal begegnet, was ich in Jerusalem war. Ich bin der Messias. Ich bin Jesus Christus. So sprechen sie einen auf der Straße. Also dieses Jerusalem-Syndrom. Ich bin Jesus Christus. Und dann ist einer abgeführt worden, als er dann so behauptete, ich bin Jesus Christus. Und da kamen sie gleich und nahmen ihn mit ins Auto. Und ich fragte, was ist da los? Ja, das ist wieder so einer. Und ein ganzes Dutzend Leute in Jerusalem werden so in die Krankenhäuser eingeliefert. Und da sind die Krankenhäuser auch schon spezialisiert. Interessanterweise ist in Paris, Paris ist kein gutes Pflaster für die Japaner. Wenn Japaner dort kommen und die Bilder und Gemälde und so weiter angucken, Louvre oder wo auch immer ist, die Japaner sind dafür nicht vorbereitet. Sie sehen den Widerspruch zwischen der Romantik und dann den Widerspruch, was draußen ist, die Wirklichkeit. Und die verkraften das nicht. Die sind ganz anders gelagert. Und sogar hat die japanische Botschaft hat eine Abteilung in der Botschaft drin für 24 Stunden lang für dieses Syndrom, um Leute zu behandeln. Also das ist kein Spaß. Und wir wollen da auch nicht leichtfertig hinweggehen. Ja, das geht uns nichts an. Die Geschichte ist voll davon, von diesen Leuten, die das hatten. Beethoven hatte das, Bruckner hatte das, Einstein hatte das, Benjamin Franklin hatte das, Carl Jung hatte dieses Syndrom oder diese Symptome, Kafka oder Abraham Lincoln, Marilyn Monroe oder Mozart oder Nietzsche. Nietzsche war es ganz schlimm am Schluss sogar. Oder Van Gogh. Also die Bilder von Van Gogh, die sind wunderbar, aber hier ist die ganze Depression, die er hatte, keine Anerkennung gehabt in seinem Leben und so weiter. Er hat wunderbar gemalt, war ein Künstler, aber er hat nie die Anerkennung gehabt. Oder Alfred Hitchcock oder Bob Dylan zur Zeit. Und wir sehen auch Michael Jackson zum Beispiel. Michael Jackson, der war nicht schön genug, der hat sich so verstümmelt, dass sogar seine Nase am Schluss bröckelte. Und auch der ganze Schönheitsfimmel, die ganze Schönheitschirurgie, was wir von den USA und so weiter haben, die Leute sind nicht schön, die verstümmeln sich selbst, weil die nicht mit sich selbst zufrieden sind. Die haben alle dieses Michelangelo-Syndrom, in anderen Worten, anderen Formen ausgedrückt, aber die haben dieses Symptom. Sie wollen jemand anders sein, sie wollen irgendetwas sein. Natürlich, jetzt bleibe ich bei der Kunst, und man fängt also, sich selbst zu produzieren. Ich habe gedacht, was ist das? Als ich so drüber nachdachte, was ist das? Wie funktioniert das? Weißt du, die bringen eine Schönheit. Ich denke nur Michelangelo, die Schöpfung oder das jüngste Gericht. Ist ja so perfekt. Ich glaube, dass man perfekter gar nicht malen kann und oder darstellen kann. Also das die größten Gemälde. Ich bin selbst in der Sixtinischen Kapelle ein paar Mal gewesen und diese Bilder bewundert. Ich weiß, wovon ich spreche. Also man kann in der Kunst nicht besser die Sache darstellen, wie die das dargestellt haben. Fantastisch. Aber ich habe mich gefragt nachher irgendwo, wieso konnten die das so darstellen? Was war der Grund? Und vielfach, so wie dieser Paganini, der war mit dem Teufel im Bund, hieß auch Teufelsgeiger, viele Leute sind mit dem Teufel im Bund. Denn sie könnten sonst nicht die Dinge so schaffen, wie es ist. Der Teufel weiß, was in der Ewigkeit war. Schöpfung und jüngstes Gericht. Diese beiden Bilder gleichzeitig. Und der überträgt es in so einer Schönheit, was das jüngste Gericht ist, wie das dargestellt wird. Und dann schauen wir das an und meditieren drüber, denken drüber nach. Eigentlich nur für eine flüchtige Betrachtung ist es nicht problematisch oder hat nichts zu sagen. Aber wenn wir davor stehen und anfangen zu meditieren, stundenlang. Ich habe Leute in Louvre gesehen, die saßen den ganzen Tag, bis sie rausgeschmissen worden sind. Und das hieß jetzt, wir wollen schließen. Die saßen da und die sind nicht mehr weggekommen von diesen Bildern. Dieses Michelangelo-Syndrom, der Mensch gibt den Geist weiter, egal durch was, durch Worte, durch Musik, durch Predigt, durch Rede, durch Benehmen, durch Lebensstil, was auch immer ist. Und das Typische ist, man gibt eine Traumwelt weiter, eine Traumwelt weiter. Und dabei vergisst man die eigene Realität und die Leute haben auch ihre eigene Realität vergessen. Also man kann sich in eine Sache reinsteigern. Es ist, und das ist überall, du kannst auch sogar in der Religion auch diesen Michelangelo-Syndrom bekommen, dass du sogar frömmer wirst wie der liebe Gott. Und das ist gang und gäbe, ich werde nachher kurz auch darauf eingehen. Es gibt also tiefe geistliche Gründe, warum es gefährlich ist, sich in etwas hineinzusteigern, wo man sich selbst verliert, wo man Gott verliert dabei. Man bewundert das Werk. Und nicht, was dahinter steht. Man sieht es gar nicht und man wird so eingenommen, voreingenommen. Das Problem ist, sind weniger das Äußere, sondern die inneren Vorgänge, was dann passieren. Äußerlich kann so ein Mensch mit dem Michelangelo-Syndrom ein Engel sein. Perfekt, ein Engel. Ein Scheinheiliger. Und wenn ich so die Künstler sehe, die waren alles Größen, was ich vorgelesen habe. Mozart, Beethoven. Und, oder dann vor allem gerade in Musik, die ganzen Künstler, das waren Größen, die haben was Großes geleistet. Aber schau dann innen drin, was haben sie weitergegeben. Oder ich denke an Ludwig von Bayern in seinem Spiegelsaal, der hat 50 Spiegel aufgestellt, damit er sich von allen Seiten wunderbar betrachtet und groß und großartig erscheint. Das ist eigentlich so wie Narzissmus, das Beste, das Beste. Ich weiß, das Beste ist gerade gut genug für unseren Gott. Stimmt. Aber das Beste für mich, ich will also das alles andere in den Schatten stellen. Und wenn ich weiß, ich werde nicht der Beste, in Florenz ist ein Fall gewesen, da haben zwei Maler sich gestritten, wer ist der Beste? Und der junge Maler hat gesagt, ich bin wirklich der Beste. Und dann hat die Stadt ausgeschrieben, wir machen einen Wettstreit, malst du und du. Und beide haben gemalt hinterm Vorhang. Michelangelo war einer davon. Und die haben gemalt. Und der Junge wusste, ich bin nicht so gut wie der. Aber bin doch gut. Und hat die eine Seite nur poliert und poliert und poliert. Und der andere Meister hat gemalt und gemalt und gemalt. Hat so perfekt. Und als der Vorhang bei dem Alten zuerst geöffnet wurde, es war so perfekt. Alle waren wie hingenommen. Und dann wurde der Junge, was hat der Junge jetzt gemalt? Der Junge hat nichts gemalt, hat nur reflektiert, Spiegel und so weiter, dass es so wunderbar glänzt, dass das Bild von dem alten Meister noch viel schöner in Blickfeld kommt. Weil er wusste, so schön kann ich nicht malen, aber ich werde den Spiegel polieren. Das ist die Geschichte. Narzissmus, Selbstliebe, Selbstverliebtheit, pure Selbstbewunderung. Dann steht, das können wir noch hier verbessern und hier verbessern und hier verbessern. Also ständig verbessern. Man ist nie zufrieden mit dem, was man geleistet hat. Die Bibel nennt dieses Eitelkeit. Das ist ein Werk des Fleisches, Eitelkeit. Man darf schön sein. Und Gott hat nichts gegen Schönheit. Und Gott hat nichts gegen Kunst. Aber wir müssen sehen, Eitelkeit. Mein Werk ist das Beste. Und dann kommt Stolz da draußen, vieles andere mehr. Es ist dann, dieser Syndrom ist eigentlich nichts anderes wie eine regelrechte Selbstbeschauung und eine spezifische Form der Perversion. Also, dass man sich selbst beschaut und wenn es nicht gut ist, dann zerstört man alles, wirft man alles in den Müll, weil es nicht so geht, wie ich das mir gedacht habe und mir vorgestellt habe. Die geistlose und gottlose Selbstbeschauung führt immer zu Verzweiflung. Immer. Man findet immer was nicht in Ordnung ist. Guck mal, es gibt nichts Vollkommenes. Und deshalb, ich warne euch, das eine Vollkommen, das kommt erst vom Himmel her. Deshalb lieber einfach und schlicht, aber mit Liebe und mit Herz. Gott sieht auf das Herz und nicht auf das Äußere. Zu starke Selbstbeschauung führt zum Selbstmitleid. Man denkt schon morgens, was man sich fühlt, wie man sich fühlen sollte. Und abends denkt man darüber nach, was habe ich mich gefühlt oder wie habe ich mich gefühlt heute. Man denkt ständig nur an das Fühlen, das Empfinden, selbst die Konzentration auf sich selbst. Mein Werk, was sehe ich jetzt? Ein gesunder Mensch weiß kaum, ob er einen Magen hat oder eine Leber. Der genießt es, er isst und lebt. Und wir sollten lernen zu leben und das Leben zu genießen und uns nicht in etwas hineinzusteigern. Das will ich vollenden. Das ist mein Werk. Das Michelangelo-Syndrom ist, so die ideale Form für alles zu haben, ein Konzept zu haben, so muss es gemacht werden. Wenn es nicht so gemacht wird, vergessen wir, mache ich nicht mit, gehe nicht mit, bin ich einverstanden, dann protestiert man, lieber geht man als sonst was, wenn ich nicht nach meiner Vorstellung alles so realisieren kann. Aber es muss, mein Konzept muss nicht noch lange Gottes Konzept sein. Die Leute fragen sich gar nicht und schmeißen alles hin, weil es ja ihr Konzept ist. Deshalb versagen sie. Deshalb haben sie auch keine Kraft auszuhalten und durchzustehen. Sie haben sich mit Gott und Bibel und dem Heiligen Geist nicht abgestimmt. Man redet so fromm. Gottes Werk. Man arbeitet an seinem Ideal, nach seiner Vorstellung und dabei kommt raus ein Götze. Und wenn ich so dran denke, da steht man vor so einem Denkmal, der junge David. Oder was weiß ich, irgendeine andere Statue oder in Louvre diese herrlichen Gemälde, da steht man da und staunt man und kann man stundenlang, ich sehe noch wie heute, dann hat der Wärter gesagt, die sitzt schon den ganzen Tag hier vor diesem einen Gemälde, die kommt gar nicht weiter und die sitzt nur da und wie eine fast in Trance. Man arbeitet dort. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, schreibt, dass die Endzeitmenschen sehr selbstbezogen sein werden. Und wir haben so viele Größen in unserer Zeit. Selbstbezogen. Sie beziehen sich alles auf selbst. Diese Michelangelo-Syndrom ist, ja, mich haben sie beleidigt. Mich haben sie gekränkt. Mich haben sie übersehen. Mir haben sie nicht gedankt. Oder mich haben sie nicht anerkannt. Weißt du, dieses immer mich. Mich nehmen sie nicht ernst. Mich haben sie nicht vorgestellt, weißt du, oder mich haben sie nicht anerkannt, oder meinen Namen haben sie nicht erwähnt. Gott will nicht den Verstand und auch nicht die Fähigkeiten haben, Gott will unser Herz haben. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz, heißt es in der Heiligen Schrift. Viele sind nur Heuchler und spielen was vor und tun so, als wenn sie Jesu Reich bauen würden, aber dabei bauen sie ihr Reich, ihr Imperium. Es geht nicht um die neue Schöpfung oder Gottes Erfahrung. Es geht auch nicht um Gott, sondern um sie, dass sie rüberkommen und sie sich profilieren können. Leute mit dem Michelangelo-Syndrom stehen sich selbst im Weg. Sehr stark. Sie könnten viel mehr leisten, wenn sie selbst nicht über ihre eigenen Füße fallen würden und stolpern würden. Die größten Feinde sind sie selbst. Für ihr Werk, für ihre Arbeit. Sie können sich selbst nicht lieben, sich selbst nicht annehmen und das ist auch ein kleiner Fehler passiert. Da wird radiert und radiert, bis man durchradiert hat. In der Geschichte haben wir solche Fälle. Sie können das nicht hinnehmen, dass da irgendwas ein kleiner Klecks, ein kleiner Fehler ist und aus diesem Klecks was Optimales draus zu machen. Mit ihrem Perfektionismus. Das führt jetzt auch in geistiger Habgier, dann ruinieren sich solche Menschen, werden selbst ein Problem, schießen Eigentore und nichts ist schlimmer wie Eigentor. Sich selbst in Fuß und Bein stellen. So zum Beispiel der Raucher. Der Raucher weiß die Folgen, wenn ich rauche, zerstöre ich mich, ruiniere mich. Aber sie tun es trotzdem. Sie nehmen das Risiko der Herzerkrankung auf sich und so weiter. Und das Gleiche ist auch in diesem Michelangelo-Syndrom. Es geht um Selbsterlösung. Ich weiß, dass es nicht gibt und dass es nicht geht, dass es eine Dummheit ist, aber ich verlasse mich doch auf meine Leistung. Bin fromm, bin anständig, bin edel und so weiter. Egal, was man macht durch seine guten Werke, ich werde durch Werke gerettet. Man denkt, wenn man Gutes tut, kommt man in den Himmel. Niemand kommt in den Himmel, wenn er Gutes tut. Im Himmel werden so viele Menschen sein, die Schlechtes getan haben und trotzdem hineingekommen sind, weil sie Jesus angenommen haben. Wer da glaubt, wird gerettet. Wer an Jesus Christus glaubt und so weiter. Nicht der, was Gutes getan hat. Manche Leute haben keine Chance gehabt, Gutes zu tun. So, zu glauben, jetzt habe ich alles gemacht und es muss der liebe Gott zufrieden sein. Nein, Gott schaut nicht auf mich, was ich gemacht habe, sondern was konnte er durch mich passieren. So wie dieser besessene Michelangelo, er versucht das, was er in seinem Geist sieht, das zu übertragen, aber das ist nicht Gottes Inspiration, sondern woher auch immer, das überlasse ich deiner Fantasie und so weiter, dann versucht er das zu übertragen. Aber wenn du von Gott etwas hast, da gibst du etwas weiter von Herzen und die Leute spüren, da ist nicht nur Kunst, sondern da ist das Herz dabei. Der hat mit dem Herzen gemalt. Und lieber deinen Klecks an die Wand vom Herzen als etwas Perfektes und da ist das Herz nicht dabei. Und wir sehen also, wir haben in der Kunst so große Widersprüche. Picasso, verstehst du, der hat gerne gekleckst und so weiter und gewiss, der konnte auch malen. Aber du siehst also, was eigentlich seine großen Künste und wie er berühmt geworden ist, ist durch so einen Klecks. Und nimm so einen Klecks und schmeiß und es patsch. Und dann entsteht, und das ist Natur, das geht durch die Naturgesetze. So, wie überwinde ich das Pharisäertum? Und Michelangelos Syndrom steckt im Judentum auch sehr stark, dieses Selbsterlösung durch Gesetzehaltung und durch Beschneidung und durch irgendwie Gottesdienst und das ist auch bei Christen so. Protestanten leiden sehr stark unter diesem Syndrom. Denn die wollen was Besonderes sein beim lieben Gott, die Pietisten. Also sie wollen besonders heilig, besonders rein, besonders perfekt sein. Wir werden durch den Heiligen Geist perfekt gemacht und was Besonderes. Der Heilige Geist macht aus uns andere Menschen. Und der Heilige Geist kann uns verändern und veredeln und verbessern. Der Heilige Geist. Es geschieht nicht durch ihre Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Michelangelos Syndrom ist eine Selbstfixierung und ist geistlich eine Bremse. Wenn ich nur auf mich schaue, die Bibel sagt, lasst uns wegsehen, auch von mir selber und auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Fleischliche Menschen, was das auch immer sind, fleischlich hat nichts mit Fleisch zu tun, fleischlich hat mit der Einstellung zum Leben, zur Natur oder zum alten Wesen zu tun, sie wollen immer alles selber machen. So wie Michelangelo. Da sitzt er von hier, muss dieser Marmorblock rausgeschlagen werden. Diesen Block will ich so haben, wie der gewachsen ist. Und dann begleitet, dass ja nichts was anderes kommt. Dass ja niemand anders das beschmutzt. Und hat es zugedeckt, sogar, dass nichts anderes draufkommt von niemand anders. Dann da könnte ein anderer Geist draufkommen. Niemand anders berührt. Natürlich ist auch sehr stark Aberglaube da drin. Fleischliche Menschen, die versuchen alles selber zustande bringen, selbst erreichen. Und weißt du, was diese fleischlichen Menschen am Schluss sind? Ausgestopfte Vögel. Ausgestopfte Vögel. Dann, die sehen natürlich gut aus, echt. Aber sie haben kein Leben in sich, kein Inhalt. Das Leben der Tiere, ihr Wesen, die Art der Tiere fehlt, sind ausgestopft. Und wir haben so viele ausgestopfte Christen. Die sind perfekt, wunderbar. Und die haben da einen Platz und da einen Platz. Ich bin bei einem Jäger mal gewesen und ich war erstaunt. Also was der, alles ausgestopfte Tiere. Du denkst, du wirst im Wald, aber das ist alles ausgestopft. Michelangelo war also ein Besessener und besessen von seiner Idee. Und wir müssen uns immer wieder fragen, die Idee, uns muss der Heilige Geist besitzen und nicht eine Idee und nicht ein Ideal, der Heilige Geist, welcher der Geist Gottes leitet, diesen Gottes Kinder. Viele sind durch ihr Selbstwertgefühl, was sie so an den Tag legen, sie einfach behindert. Sie denken immer nur an sich. Ich möchte das für den Herrn tun. Aber was will der Herr durch uns tun? Christen sind keine Humanisten, will ich auch hier sagen. Heutzutage sind so viele Menschen, die versuchen durch anständiges Leben, durch humanes Leben, durch und so weiter, durch Anstand, Edel und Gutheit der Mensch was zu erreichen. Nein, der Heilige Geist muss uns treiben. Der Heilige Geist muss uns motivieren. Die Liebe Gottes muss uns motivieren. Und nicht das freimaurerische Selbstveredelungsphilosophie. Was er nicht gewirkt hat, das ist nicht getan. Was er nicht gepflanzt hat, das wird auch er nicht annehmen und akzeptieren. Es geht also von oben und es muss wieder nach oben gezogen werden. Und das erreicht wieder Gott. Seit Jesus braucht Gott keine menschlichen Opfer. Also diese Wahrheit will ich in den Raum stellen. Seit Jesus, seit Golgatha braucht der liebe Gott keine menschlichen Opfer mehr. Er hat keinen Bedarf daran. Das Opfer Jesu reicht vollkommen aus. Seit Jesus braucht also der Mensch nichts anderes als nur ihn zu akzeptieren und anzunehmen und er ist Gott gleichgestaltet, auf der gleichen Stufe wie Gott. Nur die blinden Religiösen denken, ich muss mich irgendwie anstrengen, ich muss mir noch verschwenden, ich muss noch mehr geben, ich gebe noch viel zu wenig. Weißt du, Gott liebt dich, auch wenn du gar nichts hast und gar nichts gibst und gar nichts tust. Es gibt so viele Märtyrer ihres Stolzes. Also der Stolz hat mehr Märtyrer, als du denkst. Mehr Märtyrer, als du denkst. Also der Stolz, wegen Stolz sind so viele Menschen schon umgekommen. Und schuld sind sie selbst. Gott hat ihnen ihren Tod nicht gewollt. aber sie selbst durch ihren Ehrgeiz. Über diese dummen Märtyrer lacht nur der Teufel. Und da guck mal an, wieder einer. Sie haben sich ereifert in eine Sache, wo man sich ereifert. Und dann geht man auf die Barrikaden und was weiß ich. Und hinterher merkt man, das war alles doch umsonst. Alles umsonst. Viele sind nur missbraucht und ausgebeutet und ausgenutzt worden von solchen Leuten mit dem Michelangelo-Syndrom. Wir müssen besser sein. Und dann wetteifern sie wie diese beiden Künstler und Maler in Florenz. Einer will besser sein wie der andere. Und dabei denken sie nicht, dass das alles nur von der Gnade abhängt. Von der Gnade Gottes. Wenn ich gnädig bin, bin ich gnädig. Und wenn ich nicht gnädig bin, kannst du machen, was du willst. Kannst du machen, was du willst. So, das ist also dieses Syndrom, in dem wir alle stecken, mehr oder weniger. Denn der Teufel hat das große Syndrom. Ich bin der Beste, der Schönste, der helle Morgenstern. Ich bin dieser Luzifer, der Engel, der Licht des Engels. Oder nein, Engel des Lichts, so. Und er wollte beweisen, dass er besser ist wie der liebe Gott, barmherziger ist wie der liebe Gott, gnädiger ist wie der liebe Gott. Und deshalb hat er so viele auch Engel verführt, ein Drittel der Engel hat er verführt. Michelangelo-Syndrom ist, man will sagen, ich bin gut, ich bin noch besser und so weiter, ich bin nicht faul. Schauen wir mal, wir sind in einer Gesellschaft, Leistungsgesellschaft, das klingt komisch, jetzt ich lege mich auf der faule Haut und schlafe, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Das ist doch, du wirst ausgelacht heutzutage. Wir müssen was tun und wir werden noch angetrieben von unserer Gesellschaft, noch besser zu sein wie der andere. Mehr Aufträge zu schreiben wie der andere. Michelangelo-Syndrom ist eine Religion der Selbstzerstörung, der Selbstüberforderung und der Selbstverstümmelung. Der Selbstkastration. Und du glaubst es nicht, dass es in der Natur kommt, dass bei den Spinnen das vor, dass die Spinnen sich selbst kastrieren, dann nachher, damit sie mehr Nachkommen erzeugen können. Aber wir haben das in der Christenheit auch. Der Kirchenvater Tertullian hat sich kastriert, um ein geistlicher Herkules zu sein. Und so weiter. Und so, dass er wirklich, er hat Sex unter Kontrolle. Du kannst dich kastrieren und du hast Sex immer noch nicht unter Kontrolle. Denn das passiert alles im Kopf. Tertullian war ein verirrter Kirchenvater. Und er hat verkündigt und geglaubt, das Himmelreich ist nur für Eunuchen offen. Und nur Eunuchen kommen in den Himmel. Was für ein Blödsinn. Oder Origenes, ein anderer Kirchenvater, wollte auch perfekt sein und hat sich auch kastriert, sich selbst kastriert. Also, das ist die Selbstverstümmelung. Weißt du, man liest die Bibel und man denkt, ich muss vollkommen sein. Sie haben die Stelle in Jesu gelesen, wenn dich dein Arm ärgert, haus ab, wirfst weg und so weiter. Es ist besser, mit einem Arm ins Reich Gottes zu gehen, als mit beiden in die Hölle. Und das war der Grund. In Russland, die Skopsen-Sekte, die haben sich systematisch auch kastriert und haben geglaubt, das ist diese, was Gott will. Wir sind geistig Verirrte. Leute mit solchen Syndromen sind geistlich verirrt. Sie glaubt, man tut es um Jesu Willen. Wie viel Blöde tun um Jesu Willen dumme Dinge, die nicht Gott geboten hat oder die aus Missverständnissen oder falscher Bibelauslegung gehen. Und diese Skopsen haben sie erzählt, das ist die Feuertaufe, sich selbst kastrieren. Das ist die Feuertaufe. Blödsinn, Blödsinn. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht und so weiter solche Dinge getan, sich selbst kastrieren, ist schon eine schlimme Sache. Waren wir nicht lieb und geistlich? Waren wir nicht lieb und perfekt? Habe ich nicht allem entsagt? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Matthäus 25. Er will sie gar nicht kennen. Er interessiert sich für solche verstümmelte Typen nicht. Was gefehlt hat, ist Glaube, ist Liebe, ist Hingabe an Gott. Echte Herzenshingabe. Nicht nur äußerlich seinen Körper zu verstümmeln, um dann vor den Leuten, weißt du, dieses Kopfchen, das ist ein heiliger Narr, der läuft barfuß im Winter in Russland. Man wollte nur ein Amt, eine Funktion und eine Anerkennung. Man wollte, das ist ein Heiliger, der muss besonders dem lieben Gott nahe sein. Gott muss so ein Opfer anerkennen. Du denkst es. Gott dienen ist ganz was anderes. Es ist mehr als eine fromme Droge oder frommer Rausch oder oh, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das ist viel mehr als ein Zeitvertreib oder gute Unterhaltung. Es ist mehr als nur ein paar schöne Stunden und der Kunstgenuss. Oh, oh. Siehst es nicht? Ich sehe hier schon einige Flecken. Siehst es nicht? Siehst es nicht? Weißt du, Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Ist Wachstum, ist Vollendung, ist Charakter und Persönlichkeitsveränderung und Entwicklung, dass ich über mich selbst hinauswachse. Das ist, was Gott will. Und zwar durch die Hilfe des Heiligen Geistes und nicht aus mir. Ich kann mich selbst nicht erlösen. Das, was Gott vollbringt, das schafft Michelangelo bei weitem nicht, die Vollendung. Die Vollendung. Irgendetwas ist faul. Wenn du dann genau hinter den Kulissen guckst, er gemalt, wie er malen wollte, in der Sixtinischen Kapelle vom jüngsten Gericht, glaube ich, ja, jüngstes Gericht war. Und dann, als die Einweihung war, da kamen die Bischöfe und Kardinäle, dann haben sie die Leute übermalt, weil die Geschlechtsteile übermalt, weil er sie nackt gemalt hatte. Und sie übermalt. Verstehst? Weil das war nicht so entsprechend der damaligen Gesellschaftszeit und so weiter. Und man hat jetzt erst entdeckt, dass er sie ja mit Geschlechtsteilen sehr offen und betont gemalt hatte. So, nur als Beispiel. Sein Werk war nicht vollkommen. Die Leute waren nicht zufrieden mit dem, was er gemalt hatte. Muss ihm bitter gewesen sein. Da hat er den Papst ja mal gehasst zeitlang, weil er seine Werke so verstümmeln würde, wo er sich so hingegeben hat und dann übermalte, weil ihm das nicht passt. Gott hilft dem Michelangelo nicht. Weißt du, unser Vollkommenheit. Gott sagt, mach du's. Und du siehst, wo das dann hinkommen wird. In unserer Kraft sind wir gar bald verloren. Und das Typische dabei ist, wir merken, es ist nicht vollkommen, es ist nicht mehr perfekt. Denk an Kain. Kain brachte Gott ein Opfer und er merkte, mein Opfer ist nicht vollkommen. Und er wurde neidisch auf seinen Bruder, der vollkommenes Opfer brachte. Und er merkte, ich habe keinen Segen. Und er hat einen Segen. Der ist glücklich, der geht nach Hause und preist Gott und sein Schaf ist tot. Und er hat das Beste getan, vielleicht sogar noch verziert. Und ich möchte hier sagen, wisst ihr, Leute, lieber man ist krank. Und man hat Frieden in Gott, anstatt vom Teufel die Heilung zu suchen. Es gibt so viele Leute, die suchen bei Geistheilern Heilung, um gesund zu werden. Das mag sein, dass es funktioniert für ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate. Aber es geht, wie geht's dann mit der Seele weiter? Wie geht es mit der Seele weiter? Lieber würde ich betteln, als dann, dass ich vom Teufel irgendwo seine Dienste, seine verlockenden Angebote nehmen würde. Weißt du, der Teufel sagt, ich kann dir geben all diese Reiche. Fall nieder und bet mich an. Und viele haben das gemacht. Die Kunstgeschichte ist voll davon. Viele haben es gemacht. Die Seele an den Teufel verkauft. Wie man das auch macht, verstehst du? Man muss nicht viel machen, man muss nur einen Knicks machen und man ist schon dabei. Man muss nur anerkennen und sagen, ja, das ist so. Du bist der Größte. Ich bin lieber vogelfrei, als dem Schutz Satans zu stehen. Oder von Menschen abhängig zu sein. Oder als Sklave. Judas verkaufte den Herrn Jesus für 30 Silberlinge, weil er nicht zufrieden war mit dem, was Jesus tat. Er sagte, ich werde sterben, ich werde gekreuzigt. Und er sagte, nee, das kann nicht passieren. Also ich werde dem lieben Gott ein bisschen nachhelfen. Michelangelo hat ein Syndrom, oder sein Syndrom ist, ich will dem lieben Gott noch was nachhelfen, noch etwas besser machen, als der liebe Gott es macht. Und denk, spürst du nicht, dass bei uns Christen das auch manchmal drin steckt? Ich will besser machen, edler machen, schöner machen, abkürzen, das ist die Sache. Irgendwie, und dann behindern wir uns selbst durch diese Kompromisse. Der liebe Gott braucht keine Nachhilfe. Er ist vollkommen. Und du brauchst auch nicht die Nachhilfe vom Teufel. Ich werde dir geben. Du kannst aus diesen Steinen Brot werden lassen. Das ist doch einfach. Sprich doch ein Wort. Weiße Magie. Die weiße Magie ist so weit verbreitet in christlichen Kreisen. Und das ist nicht von der Bibel. Von der Bibel steht es, du sollst zu dem Berg sprechen, der wird sich wegheben. Die Bibel lehrt es, aber der Teufel dreht es um und du sprichst in deiner Autorität, in deiner Macht. Wir sind ja bevollmächtigt. Nein, wenn Gott nicht hilft, das ist Zauberei. Und wir haben so viele Zauberer, charismatische, pfingstliche oder weiß ich welche, Zauberer, die dann irgendetwas tun. Gott selbst bildet seine Knechte und Mägde aus, die sich ihm hingeben und die auf ihn hören. Und dann sagt er, du sag doch den Stein, dass es Brot wird. Und kann es sogar Gold werden von mir aus. Gott kann es. Menschen, die nicht im Willen Gottes sind, leben gefährlich, sehr gefährlich. Zerbrechen nach kurz oder lang. Sie scheitern und geben den Geist auf. Denk an Judas. Verstehst du? Er wollte Jesus nachhelfen. Und er wusste ganz genau, mein Heiland kann nur ein Wort sprechen und die fliegen alle weg. Die Knechte des hohen Priesters und Pilatus und was weiß ich alle. Und er baut als Messias jetzt sein Reich. Der Herr braucht diese menschliche Hilfe nicht. Lieber eine Gemeinde mit einfachen Leuten. Jemand hat mir dieser Tage geschrieben, lauter Ausgeflippte sind bei euch. Ja, Paulus sagt, ich bin verrückt. Ausgeflippte, so, die fliegen weg. Oder abgehoben. Weißt du, lauter Ausgeflippte. Weißt du, guck mal, und gerade jetzt ist Faschingsdienstag oder Aschermittwoch. Verstehst du, die wollten ja alle ausgeflippt sein, närrisch. Und jetzt, aber dann den Christen zu unterstellen, sie sind ausgeflippt. Ja, wir freuen uns. Wir brauchen keine Maske. Und wir brauchen keinen Schnaps. Und wir brauchen keine Drogen und keinen Schuss. Wir können auch ohne dem glücklich sein in dem Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Menschen mit diesem krankhaften Michelangelo-Syndrom überschätzen sich ständig. Die müssen hüpfen und die müssen klappen oder klapsen oder die müssen das und das machen. Und sie bekommen oft das gar nicht genug. Deshalb trinken sie übers Maß und saufen sich voll, vergöttern sich selbst, stellen sich in den Mittelpunkt selbst. Weißt, Goethe hat, als er 1786 in Rom war, hat über Michelangelo geschrieben, ich bin von Michelangelo so eingenommen und betont dieses so eingenommen. Weißt du, wenn du so hörst, ich bin so von Matutis eingenommen, ich bin so von Schwester sowieso, von Bruder sowieso eingenommen. Das ist falsch, Leute. Wir müssen von Jesus eingenommen sein und nicht von Michelangelo oder von Matutis oder sonst irgendjemand anders. Von Jesus müssen wir eingenommen sein. Ich bin so von Michelangelo eingenommen. Und der weiß gar nicht, was Michelangelo überhaupt ist. Was sein Leben ist. Der sieht nur das Werk, aber er sieht den Menschen nicht. Ich bin so eingenommen. Lieber Goethe. Menschen sind von solchen Typen, also die so perfekt sein wollen, eingenommen. Von Heiligen. Weißt du, die sehen immer nur Sonntagschristen. Du sollst auch mal Werktagschristen sehen. Und du sollst mal in ihr Schlafzimmer reingucken. Und du sollst mal in die Küche reingucken. Und du sollst mal in den Keller reingucken. Und du sollst mal in den Dachboden reingucken. Da wirst du verblüfft sein. Ich bin so eingenommen. Weißt du, geh mal mit jemandem mal für 3 Wochen in Urlaub und dann bist du nicht mehr so eingenommen. Dann bist du nicht mehr. Wir haben Leute hier, manchmal auch bei uns, die sind mit jemandem in Urlaub gegangen und seitdem waren sie nicht mehr in der Gemeinde. Weil sie so eingenommen waren. Und plötzlich, Mensch, die kochen auch mit Wasser. Das sind auch Menschen aus Fleisch und Blut. Bei denen raucht's auch und brennt mal was an. Und bei denen funktioniert es auch nicht. Weißt du, und da hört der ganze Götzendienst auf, da bricht alles zusammen. Michelangelo selbst hat ja gesagt, dass er nie Frieden hat mit sich selber. Er ist immer auf der Suche, er verlangt immer noch nach mehr, nach Besserem. Und er sagt, meine Freude ist die Melancholie. Und weißt du, was Melancholie ist? Schwermut und Traurigkeit. Meine Freude ist die Melancholie. Und weißt du, das ist traurig, dass es nicht mehr geworden ist, nicht besser geworden ist. Wie schwer für die Melancholie im Mittelalter, sagte man, das ist also ein Überschuss an schwarzer Galle. Also das war so, das Blut wäre dick oder was auch immer ist. Und Michelangelo sagt selbst über sich selbst, in trüber Dämmerung lebe ich dahin. In trüber Dämmerung lebe ich dahin. Das ist der Geist, der in den Werken sich reflektiert. In trüber Dämmerung lebe ich dahin. Ist aufgeregt. Und in trüber Dämmerung lebe ich dahin. Also bin eingenommen. Also du siehst, von solch einem Menschen ist Herr Goethe eingenommen. In der Antike nannte man Melancholie auch Manie oder Raserei. Und wie schnell geht es, dass man nicht so, ja, hat aber noch ein Wort gehabt für Melancholie. Göttlichen Wahnsinn, den göttlichen Wahnsinn. Und der göttliche Wahnsinn, wenn du die Christenheit anschaust, weißt du, ich will das aus der Kunst auf das Religiöse und Geistliche übertragen. Wir können so schnell in göttlichen Wahnsinn geraten. Deshalb, Leute, kommt runter. Es ist so wichtig, dass wir runterkommen. Weißt du, dieser göttliche Wahnsinn ist irgendein Abklatsch, woher auch immer. Weißt du, das ist noch die Erinnerung aus dem alten Paradies. Ja, das war wunderbar. Aber dies können wir ohne Gott und ohne Jesus nicht erreichen. Es gibt auch einen Dämon des Schönen. Vielleicht hast du noch nie davon was gehört. Ein Dämon des Schönen, da stehst du da vor einem Gemälde. Deshalb hat Gott gesagt, du sollst dir kein Bildnis machen von dem, was im Himmel, auf Erden und unter der Erde ist. Wir sollen also eigentlich kein Bildnis machen. Ich habe nichts gegen Fotografie oder Fotos also und so weiter. Man kann Fotos machen, aber diese Fotos, was ich jetzt geschossen habe, in 5 Minuten sind sie nicht mehr die gleiche. Die Position ist anders. Wenn ich von euch hier ein Bild aufnehme, morgen und im nächsten Gottesdienst ist eine ganz andere Zusammensetzung. Deshalb, du legst dich fest, so ist es. Aber Gott sagt kein Bildnis, Gott ist fließend. Nicht nur etwas Statistisches, etwas Beständiges. Im Grunde genommen war Michelangelo eine ganz, ganz traurige Gestalt. Obwohl er Großes geschaffen hat und dieses Syndrom, er war voller Selbstvorwürfe, die Geschichte erzählt, voller Selbstbeschimpfungen und so weiter, voller Entart, also dass er ja unausstehlich war in seiner Umgebung, wo er sich befand, also immer störrisch von Kind auf, er war stur in seiner Sache. So, heute rede ich über diese Selbstbeschädigung, Selbstzerstörung oder Selbstbehinderung, sich selbst zu bestrafen. Es gibt Leute, die findest du überall. Eigentlich sollte man die zum Psychiater schicken und die schicke ich auch immer wieder dorthin. Die schlagen sich selbst. Warum habe ich nichts gemacht? Warum habe ich nicht erreicht? Und dann verfluchen sich selbst. Und die wissen gar nicht, was sie tun. Sie selbst verdammen ist das schlimmste Verdammnis. Verwünschen sich selbst, werde ich bloß nicht geboren. Und das löst Krisen aus. Das löst Krisen in unserem Leben aus. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du oder Gott. Wir müssen wählen. Entweder geben wir ihm die Ehre und preisen ihn, oder versuchen wir unser Perfektionismus. Mein Werk. Weißt du, ich kann nicht sagen, das ist meine Gemeinde, das ist Jesus seine Gemeinde. Er baut seine Gemeinde. Er tut Menschen hinzu und er nimmt weg. Und das ist was ganz Normales. Also, da kommt Herbst, da fallen die trockenen Blätter, dürren Blätter ab, oder wird die Ernte geerntet, wird die Ernte eingelagert und nächstes Jahr kommt frische Ernte wieder. Im Frühjahr. Gott sucht nicht perfekte Menschen. Hör mir jetzt gut zu. Er sucht hingegebene Menschen. Sucht Menschen, die glauben, die gehorchen, die sich einbringen, die zusammenarbeiten miteinander und die den anderen akzeptieren. Sogar die Schwachen trägt. Die Schwachen trägt. Wir sind Meister unserer eigenen Selbstbehinderung. Wir wollen die ganze Verantwortung haben. Es ist auch in unserem Leben, wir müssen eines beachten. Ich will mein Teil hier tun und ich bin dafür verantwortlich. Nein, Gott ist verantwortlich, was dabei rauskommt. Ich weiß manchmal nicht, wenn ich anfange zu predigen, wo werde ich enden. Also die Krankheit habe ich und bin noch nicht geheilt worden davon. Manchmal fange ich an und denke, das ist guter Einstieg, das ist guter Mittelteil und das ist vielleicht ein Schluss, aber dann lande ich ganz woanders. Ich bin Gott dankbar, dass ich woanders landen darf, als ich gedacht habe. So, Michelangelo-Syndrom, Albrecht Dürer war so einer, Van Gogh oder Cranach. Also mit den Gemälden, also jetzt Maler und Künstler und so weiter, die versuchen, ihre Seele irgendwie, ihren Seelenzustand, auch ihre Stimmungen hineinzubringen. Eigentlich sollten wir aufhören, unsere Stimmungen hineinzubringen in irgendetwas, ob das Singen ist oder Beten ist oder Predigen ist. Wir sollen aufhören mit unseren Stimmungen. Wir sollen eigentlich die Stimmung des Heiligen Geistes rüberbringen. Und ich stehe manchmal vor mir und mir ist nichts zumute zum Predigen. Ich habe nicht die Stimmung oder zum Beten oder zu singen. Weißt du, aber ich muss trotzdem über meine Stimmung hinweggehen und ich darf nicht meine melancholische, traurige, depressive, schwermütige Stimmung rüberbringen. Dann ziehe ich alle runter. Und darf auch natürlich nicht diese übertriebene, überspannte Stimmung bringen, die gar nicht echt ist, gemachte oder gekünstelte Stimmung. Ich muss natürlich bleiben. Und genau das ist, was der Herr will. Auf dem Teppichboden bleiben. Zurück. Diese Melancholie, diese Michelangelo-Syndrom, was es auch immer ist, ist eine typische Krankheit der Frommen. Luther hat es schon gehabt. Er sagt schon, Säuglinge sind zur Verdammnis verdammt. Kannst du dir das vorstellen? Der ist total gegen die Bibel. Der Mann hat ja die Bibel übersetzt. Der müsste ja wissen, Säuglinge sind nicht zur Verdammnis verdammt. Jesus sagte, lasse die Kinder zu mir kommen, denn solche ist das Reich Gottes. Aber dann kämpft er mit dem Teufel. Du siehst also was, was der Luther für Probleme hat. Und man ist ja seine bekannte Sache, der Tintenfass, das er an die Wand wirft und denkt, dass der Teufel ist in der Wand. Aber leider hat er den Teufel nicht getroffen. Den Teufel kannst du nicht treffen mit einem Tintenfass. Von Luther sind so viele schwer, vor allem Protestanten, angesteckt. Ja, wir suchen die Gnade Gottes. Wie finde ich den gnädigen Gott? Da sucht der Mann sein Leben lang den gnädigen Gott. Der müsste nur Christus anrufen und hätte das schon gleich gehabt. Aber dann versucht er durch gute Werke, durch das und das und das und das. Und wir haben einen gnädigen Gott. Und wir sind geheiligt und gewaschen in das Blut des Herrn. Ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur, der muss sich nicht mehr verbessern. Jetzt muss nur noch das Outen und Wachsen und Entstehen und sich entwickeln. Viele machen sich was vor. Die kriegen nie genug. Weißt du, Gott weiß, welche Dosis du verträgst und wie viel du verträgst. Lasse die Kindlein zu mir kommen, denn solche ist das Reich Gottes. Weißt du, Gott ist gnädig. Und du musst nicht alles heute, alles verstehen, begreifen und erfassen, was du brauchst. Gott weiß, morgen kriegst du es. Und übermorgen kriegst du eine andere Portion. Und morgen kriegst du mehr als das. Gott gibt uns immer so in Dosis. Das ist Gottes Therapie. Mach dir nichts vor. Die Gnade Gottes ist mit dir. Gott hat sich deiner erbarmt. Gott hat dich angenommen. Du gehörst dem Herrn. Und es musst nicht noch mehr suchen. Du musst nur in Jesus bleiben. Das ist das Geheimnis, in Christus bleiben. Und wir müssen uns nicht dann produzieren, dann produziert sich Gott durch uns. Niemand ist schlimmer dran als ein Selbstbetrüger, der sich selbst was vormacht und Eigentore schießt. Das nützt ihm am allerwenigsten. Deshalb dieses Michelangelo-Syndrom. Viele täuschen sich selber vor und dann sind sie enttäuscht. Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das geschrieben? Warum habe ich das gemacht? Es ist schlimm, wenn andere einen betrügen. Aber es ist noch viel schlimmer, sich selbst was vorzumachen und sich selbst betrügen. Weißt du, und manche fühlen gar nichts dabei, die denken, das ist richtig. Dieser Gefühlsschwank und auf und ab. Eine halbe Stunde so, eine halbe Stunde später anders wieder. Hör auf mit dem Michelangelo-Syndrom, das war meine Botschaft. Drück auf den Knopf und sag Stopp. Ich muss aufhören, mir was selbst vorzuspielen, was selbst mir vorzumachen, was selbst mir vorzubeten. Weißt du, wir reden uns vieles vor und ein, was es auch immer ist, wie gut wir sind. Du musst wieder zur Realität zurück und aufhören, irgendwas dir vorzumachen. Und es ist das Schlimme. Gerade, ich habe ja eine Statistik gelesen vor ein paar Wochen, da gerade aus den freikirchlichen Raum, also evangelikalen Raum, die Psychiatrien sind voll von Menschen, die aus dem evangelikalen Raum kommen. Ich bin nicht genug vor Gott. Also einer der Argumente, ich kann vor Gott nicht bestehen. Oder dann kommt der Teufel mit der raffinierten Argument, du hast die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Leute, die Sünde wieder den Heiligen Geist kannst du beim besten Willen nicht begehen. Das war eine Sache, was Jesus den Juden sagte. Wer den Heiligen Geist weiß, an denen der Heilige Geist gearbeitet hat und die den Heiligen Geist hatten, die könnten das begehen. Und wir haben keine Beispiele in der Bibel, die das begangen hätten. Vielleicht Ananias und Sapphira. Aber sonst, wir haben keine Beispiele. Aber ich habe, und wie viele Christen auch zu mir in der Seelsorge kommen und sagen, ich habe die Sünde wie den Heiligen Geist begangen, weil sie nur irgendwo dem Heiligen Geist nicht gehorcht haben. Der Heilige Geist hat gesagt, du sollst jetzt hingehen und dem ein Zeugnis geben. Und du hast nicht getan. Und da hat er nochmals gesagt, du solltest die anrufen oder du solltest denen einen Brief schreiben. Und so weiter, du hast nicht getan. Jetzt, bei diesem Fall, hast du noch lange nicht die Sünde wie den Heiligen Geist begangen. Du hast die Sünde wie den Heiligen Geist erst begangen, wenn du gegen den Heiligen Geist trotzt und sagst, nein, will ich nicht, mache ich nicht. Also was Heiligung anbetrifft, was Gottgefälligkeit anbetrifft und die göttliche Vollkommenheit. Weißt du, Gott arbeitet. Gott spricht zwei oder dreimal ganz besonders zu jedem Menschen. Und das weißt du. So, du solltest also dich nicht da irgendwie in Panik bringen lassen. Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch. Ich habe euch erlöst, ich habe euch bei eurem Namen gerufen, ihr seid mein. Weißt du, du musst dich nicht fürchten, ich verliere noch meine Seligkeit. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, bist du ein Kind Gottes. Kannst du Amen sagen? Bist du gerettet, dein Name steht im Buch des Lebens und so weiter und die Leute können machen, was sie wollen. Die können reden, was sie wollen. Mir gefällt es, was der Stendhal, den Leuten mit dem Michelangelo-Syndrom damals rief, 1871, also da gab es noch keine Pfingstler, hatte geraten, Florenz sofort zu verlassen, kalte Umschläge auf dem Kopf und abkühlen. Ich habe auch hier in Berlin eine Frau mal gehabt, die kam, ich bin von Dämonen belastet. Und Bruder Matthäus, kannst du für mich beten? Ich habe einmal oder zweimal gebetet für diese Frau. Weißt du, ich bin ganz normal und ganz sachlich und mit beiden Beinen auf dieser Welt. Weißt du, entweder hilft Gott, entweder kapiert der Mensch das mit dem Glauben, entweder kann es annehmen oder es kann nicht annehmen, dann muss der Onkel Doktor helfen, der Psychiater helfen oder was auch immer ist oder andere Dinge. Und oft schicke ich die Leute zum Psychiater. Ich sage, guck mal, meine Arbeit ist getan. Ich habe seelsorgerlich, geistlich alles getan, was ich tun konnte, aber jetzt ist der Psychiater zuständig oder der Arzt, der muss dir Medikamente geben. Da sind andere Sachen im Kopf. Hormone spielen, dein Hormonhaushalt spielt verrückt oder was es auch immer ist. Aber bei dieser Frau, die hier aus Neukölln irgendwo kam, die Dämonen, der Teufel verfolgt mich und rief mich an, Bruder Matthäus, darf ich zu dir heute Nacht kommen und übernachten? Also die wollte gleich, ich halte zu Hause nicht mehr aus. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du eine Badewanne, habe ich gesagt. Sagt sie, ja, ich habe eine Badewanne. Dann habe ich gesagt, ich bete für dich und dann lässt du die Badewanne voll mit kaltem Wasser und dann steckst du deinen Kopf rein. Und das mal 7-mal. Und dann wirst du befreit werden von Dämonen. Und er hat gemacht, und zeitlang war es ganz gut und wunderbar, bis sie wieder vergessen hat, wie werde ich von diesen Flüchen, Dämonen, die sind hinter mir. Hinter dir kann niemand sein, da ist etwas, kann in dir sein. Und es muss abkühlen. Es muss abkühlen, du musst wieder zurück auf die Erde. Deshalb von Stendhal, dieser Rat, Florenz zu verlassen, diese ganzen Bücher rauszuschmeißen, die über Dämonen und Teufel und Besessenheit und wie viele Namen, da stehst du da und da hast du 250 Dämonennamen und die musst du alle aufsagen, vielleicht ist einer doch dabei, den du hast. Und du sagst, nein, schmeiß das alles weg in den Müll, das ist am besten entsorgt und dann Kopf in die Badewanne, als eiskaltes Wasser, das heilt am allerbesten. Kneippumschläge oder Kneippkur. Halleluja. Aber das ist vom Heiligen Geist. Gott hat das Wasser geschaffen. Und der Teufel fürchtet das Wasser. In diesem Fall habe ich gelernt, der Teufel fürchtet sich vor Wasser. Ob es Taufwasser ist oder auch Wasser in der Badewanne. Und wenn du das im Namen Jesu tust, also wenn du zu Hause verrückt spielst und bei dir nicht läuft, dann kannst du das machen. Ich gebe dir das Copyright. Und dann kühlst du ab. Wir müssen abkühlen, in aller Liebe. Verstehst du? Das Geistliche hilft nicht, oder das Beten hilft nicht, Bibellesen hilft nicht. Du musst auf natürliche Weise wieder Dinge tun. Jesus hat auch so viele praktische Dinge gemacht, hat auf den Boden gespuckt. Und sagt, und dann geh und wasch dich in Wasser. Wir brauchen manchmal Schocktherapie, so eine regelrechte Rosskur. Das brauchen die Leute. Das brauchen vor allem Leute, Frauen oder die so ausflippen, in welcher Form auch immer, im religiösen Sektor. Die flippen da aus, die müssen wieder zurückgeholt. Ein vernünftiger Seelsorger weiß immer wieder, was er zu tun hat. Oder sagt, guck mal, Paulus sagt, ihr Frauen in Korinth, da bin ich gerade dabei bei dieser Bibelstelle, die sollen ihr Haupt bedecken. Dann habt ihr Ruf von den ganzen Engeln und Dämonen. Und deshalb er empfiehlt, eigentlich ein Jude soll sein Haupt bedecken und nicht die Frau, ein Mann. Bei den Juden. Und so, die sollen ihr Haupt bedecken und dann müssen nicht fragen, kennen mich die Engel Gottes oder kennen die Dämonen den Unterschied? Die wissen ganz genau den Unterschied. Bloß du, die Frauen und die Leute haben den Unterschied nicht gewusst. Weißt du, ist es so wichtig, dass wir von diesem Michelangelo-Syndrom wegkommen und man kann sich hineinsteigen in solche Sachen. Da hilft dann nachher nichts mehr. Kein Mitleid, keine Liebe, keine Bibelsprüche, kein positives Denken, keine Proklamationen. Für diese Dummheit gibt es kein Medikament. Paulus hat in 1. Timotheus 1, Vers 20, jetzt hör den Paulus an, kannst ja in der Bibel nachlesen und dich mit der Bibel streiten. Paulus hat in 1. Timotheus 1, Vers 20 einen sogar dem Satan übergeben. Stell mal, sowas vor, so lieb war er. So nett. Er hat sogar die zwei, oder wir wissen auf jeden Fall von zwei Fällen, er hat dem Satan sie übergeben. Kannst du dir das vorstellen? Einen Menschen nicht dem Heiland übergeben, dem Satan. Hör mal zu, was er schreibt. Schon manche haben die Stimme ihres Gewissens missachtet und haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Und darunter ist Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie durch diese Strafe lernen, Gott nicht mehr zu lästern. Satan übergeben. Was hat er da gemacht? Oder in 1. Korinther 5, Vers 5, wird die Sache noch angespielt. Ich habe diese Menschen Satan übergeben zum Verderben seines Fleisches, damit sein Geist am Tag des Herrn gerettet wird. Das ist dicker Hund. Ich habe hier die zwei Satan übergeben. Weißt du, da werden sie krank womöglich, da brechen sie sich irgendetwas oder da passiert ein Unfall und vor allem Gesundheit, ihr Fleisch, ihr Körper. Und weißt du, in dieser Zeit, dann bist du so mit deinem Körper beschäftigt, kannst alles andere gar nicht mehr. Dann kannst nicht mehr, was weiß ich, da überall rumrennen, auf allen Konferenzen teilnehmen oder alles lesen. Die Augen machen nicht mehr mit. Dem einen ist sogar, Paulus hat widerstanden. Das war der erste bei Sergius Paulus auf der Insel, wo er zum ersten Mal seinen Einsatz hatte. Dann sagt er, und du sollst hinfort blind sein, Elimas. Eine Zeit lang. Bis Gott dir die Augen öffnet. Der Herr hat sogar den Paulus auch gestraft und hat ihn blind werden lassen 3 Tage, bis er wieder zur Wahrheit und zur Vernunft kam. Also dem Satan übergeben. Der Teufel tut auch die Arbeit Gottes, ob es einem passt oder nicht. Dem Satan übergeben, damit seine Seele gerettet wird. Weißt du, dass die Seele wird gerettet, weil das ist ein Kind Gottes. Der Alexander hier, das war ein Kind Gottes, aber der war bockig. Der war rebellisch, der hat Gott gelästert. Und wenn er noch gesund gewesen wäre, der hätte noch viel schlimmere Sachen angestellt. Und deshalb hat der Herr ihn gestoppt. Und Paulus hat gesagt, Herr, ich übergebe dem Satan den Mann. Der soll damit selber klarkommen. Und guck mal wieder Hiob. Der Hiob ist richtig zur Vernunft gekommen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also, manche Leute denken, Krankheit, Tod oder was Schreckliches, das ist nicht normal für den Christen. Manchmal müssen wir diese Dinge tun, weil wir zu perfekt sein wollten oder weil wir auf jemanden eifersüchtig und neidisch waren oder weil wir ja mit jemandem nicht einverstanden waren oder mit irgendetwas nicht einverstanden waren. Diese haben diese göttlichen Autoritäten missachtet. Und hier hat dann der Teufel den Fall übernommen und bearbeitet. Und dann kriegen sie eine Spritze, da kriegen sie so ein grünes Hemd und so weiter, so Zwangsjacke, und dann können sie sich austoben. Und ich habe oft erlebt, dass das oft der einzige Weg ist für manche Menschen, die das nicht begreifen wollen, was Gott ihnen sagen möchte. Gott hat in der Liebe, in Wahrheit und in Weisheit so oft Chancen gegeben. Und Gott gibt eine Chance. Und wir müssen auch den Menschen Chance geben. Aber irgendwo ist dann Schluss und aus. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder dieses Michelangelo-Syndrom oder wir müssen andere Syndrome dann in unserem Leben ertragen. Entweder wir demütigen uns vor Gott und sagen, ja Herr, dein Wille geschieht, oder Gott demütigt uns. Wir haben 2 Möglichkeiten, wir haben da nicht so viele Lösungen. Entweder ich beuge mich und sage, ja Herr, dein Wille geschehe, ich bin einverstanden so, ich schlag nicht um mich, jetzt ich schlag lieber in mir. Und ich nehme das an. Die bessere Lösung ist, komm runter, hör auf mit dieser ganzen perfektionistischen Theorie und Ideale und was weiß ich, was man alles so machen will und machen möchte. Weißt du, Gott muss es machen. Es muss wachsen. Das Natürliche, das Göttliche wächst. Und wir sind nicht eine Industrie. In der Fabrik macht man Autos und baut man Autos oder näht man Kleider. Aber Gott lässt was anders werden in unserem Leben. Es kommt von innen nach außen. So, die bessere Lösung ist, sich ermahnen lassen, sich zurechtweisen lassen, ich respektiere, jawohl Herr, das ist dein Wille, du hast es gesagt und ich nehme es an. Und irgendwann wirst du dann ganz anders die Sache machen. Der Teufel, wisst ihr, der Teufel ist der Gerichtsvollzieher Gottes. So sieht Paulus diese Situation und ich habe ihm Satan übergeben, dem Arzt, dem Psychiater, oder der ist dann für eine Zeit vom Fenster weg und nicht mehr in Florenz und nicht mehr bei den Gräbern, da wo er sich aufhält, auf dem Friedhof. Und das ist das Typische, was der Stendhal beobachtet hat 1871. Die Leute haben sich vor allem auf den Friedhöfen sich aufgehalten von diesen großen Künstlern. Die Juden halten sich auch auf den Friedhöfen der Gelehrten und gehen da. Da war der Maimonides, da war unser Bruder, unser großer Rabbi und so weiter. Und viele Christen auch. Benny Hinn ist auch da gefahren zum Grab von Katrin Kuhlmann und hat sich aufs Grab gelegt und sagte, lieber Gott, gib mir den Geist von Katrin Kuhlmann. Ja. Und es gibt viele Verrückte, und wir wundern uns, warum ist da so Widerspruch, warum ist da so Spannung und dies und jenes. Irgendjemand hat woanders was geholt. Du weißt es nicht. Aber er schreibt es ja in einem Buch. Das ist ja offen und bekannt. auf dem Grab zu legen. Lieber Gott, Katrin Kuhlmann hat Gott gedient zu ihrer Zeit. Und die war eine tolle Frau, hat viele Gaben, Talente gehabt und so weiter. Aber ich kann nicht ihre Kraft nehmen. Und schon gar nicht auf dem Friedhof. Weißt du? Oder Katholiken kommen dann mit den Mumien und Reliquien von den Heiligen. Verstehst du, drei Könige oder wer das auch immer ist. Verstehst du, irgendwelche Knochen von irgendwoher. Wir dienen keiner Mumienreligion. Wir dienen einem lebendigen Gott. Halleluja. Und nicht irgendwelchen Reliquien. Und man weiß gar nicht mal, sind das die drei Könige gewesen oder nicht. Weißt du, und viele dieser Leute mit diesem Michelangelo-Syndrom sind gar keine schlechten Leute. Absolut nicht. Das sind prima Kerle. Und die wollen nur das Beste für die Menschheit. Nur das Beste. Ich denke nur auch Simon der Zauberer in der Apostelgeschichte. Weißt du, der Simon der Zauberer war kein Zauberer als solches. Wir haben den Namen ihm gegeben, oder die Leute haben ihm den Namen gegeben. Der hat bewiesen, Gott ist ein großer Gott. Und er sah, dass Paulus da war und dass er die Hände auflegte und dass er mehr konnte als er. Gib mir auch die Gabe, dass wenn ich die Hände auflege, dass die Menschen den Heiligen Geist empfangen. Weißt du, er wollte auch, dass bei ihm durch ihn noch mehr passiert. Wir müssen lernen, mit der Gnade Gottes zu leben. Was mit mir passiert, ist okay. Was mit dir passiert, ist auch okay. Sei zufrieden. Versuch niemanden zu kopieren. Das ist also, und noch besser zu werden wie der andere, zu übertrumpfen. Besser zu sein wie der andere. Wir sind alles Diener der Gnade Gottes. Dem einen wird ein Talent gegeben, dem anderen zwei, dem anderen fünf. Es gibt viele Facetten vom Michelangelo-Syndrom. So viele Facetten. Menschen wollen perfekt sein, anderen was beweisen. Ich bin geistlicher. Wisst ihr, ich bete so und so viele Stunden am Tag. 25 Stunden. Und ich diene Gott mit Eifer. Oder wie diese Leute da in Russland. Wir sind mit der Feuertaufe getauft und kastriert. Verstehst? Wir sind besser. Das ist ein besonderer Mensch. Jetzt kommt ein besonderer Mensch. Und so weiter. Und wir wollen es imponieren. Wir wollen was Großartiges leisten. Weißt du, David wollte auch was Großes leisten. Und Gott sagt, nee, an deinen Händen klebt Blut. Du wirst mir den Tempel nicht bauen. Und David wurde David, ein Mann Gottes. Und die Bibel spricht vom Haus Davids, aber er wollte das Haus gar nicht bauen. Er wusste, ich kann das Haus gar nicht bauen. Ich darf nur die Ziegelsteine oder die Steine zusammenbringen und die Nägel zählen. Aber viele Menschen, die, wenn du sie hörst heutzutage, und ich höre manchmal immer wieder und bin manchmal erschüttert und sage, guck mal, wieder so ein Perfektionist oder Perfektionistin. Weißt du? Und nehmen dann den Heiligen Geist und Gott als Vorwand. Der Herr hat mir gesagt. Der Herr hat mir gezeigt. Weißt du, und du kannst da nicht beikommen. Dieses Aal glatt. Weißt du, du kannst nicht haben. Ja, und du kannst nicht sagen, der Herr hätte nicht gesagt. Und wenn die Leute zu mir kommen und sagen, der Herr hat mir das und das gesagt. Ja gut, das ist zu dir gesagt, aber zu mir hat er noch nicht gesagt. Und er muss auch mir sagen, auch meinem Geist Zeugnis geben. Und eine Sache besteht aus zwei oder drei Zeugen. Also, das göttliche Maß, drei Zeugen wenigstens. Und viele Menschen versuchen da Gott vorzuschicken und so weiter und wissen nicht, dass sie Gott weglaufen. Und was hat Kain gemacht, als er Gott weglief? Der hat eine Stadt gebaut, der ist der Vater der Künstler, der Musiker und der Bildhauer. Das ist dann Kain, liest die Geschichte, den Stammbaum Kains. Das ist alles, und Kain beweist, ich bin was, ich kann was. Und er trägt ein verborgenes Brandmal in sich. Und ist dabei ein Mörder. Wenn du dein Glück zerstören willst, ich hab mal eine Predigt gehalten, wenn du dich zerstören möchtest, ich habe ein paar Tipps, wenn du dein Glück zerstören möchtest und so weiter, dann such den Weg des geringsten Widerstandes. Dann gehorche nicht, rebelliere nur, dann stürze dich in Aktion, dann übertreibe alles und so weiter. Und dergleichen. Wenn du dich zerstören möchtest und du merkst, wie viel Energie du vergeudest, wenn du etwas beweisen willst, dich anstrengen möchtest, um irgendjemand zu zeigen, guck mal, ich. Eigentlich die Bibel will, dass du dich so nimmst, wie du bist. Dass du Freude an deinem Körper hast, an deinen Fähigkeiten und Unfähigkeiten auch. Auch deine Unfähigkeiten sind wunderbar. Du kannst nicht. Und du musst nicht können. Und das, was du nicht kannst, kann der Herr dann. Nimm dich nicht so an. oder nein, nimm dich so an, wie du bist und leb mit dir selber, mit deinen Erkenntnissen, was du weißt und versuche nicht, noch mehr zu erkennen, als du erkennst. Es gibt so viele Menschen, die raufen sich die Haare. Ich habe in Stuttgart einen Mann gehabt, der war so besessen, der sagt, ich möchte verstehen, Herr, was ist das? Ich kapiere es nicht. Hör doch auf, wenn Gott es dir nicht den Grips gegeben hat, musst du nicht versuchen zu verstehen. Der hat sich die Haare ausgerauft. Der saß da und gelesen, Bücher gewälzt. Warum verstehe ich nicht? Die anderen verstehen das und ich verstehe das nicht. Gott hat nicht jedem das gegeben. So, und dann höre auf mit der Selbstablehnung. Auch durch die Blumen, diese Selbstablehnung, so fromm, ach, ich tue das um Jesu Willen. Und dann überspiel das nicht, wie auch immer. Weißt du, wir können das überspielen. Weißt du, wenn wir merken, Gott ist nicht mit uns, dann überspielen wir es. Ich denke nur an König Saul. Weißt du, als er wusste, Gott hat ihn sich zurückgezogen, macht mit ihm nicht mit, dann hat er die Amalekiter runtergewalzt, hat extra Wegen gebaut, dass sie einfach durchfuhren und sie zerfleischt wurden. Der hat das Schlimmste getan, was er konnte. Er wollte sagen, Gott, siehst nicht, dass ich die jetzt vernichte. Aber das wollte Gott gar nicht mehr, weil er Gott nicht gehorsam war. Menschen, die Gott nicht gehorsam sind, in irgendeiner Phase und Stufe, die übertreiben das nachher. Dann beten sie viel und dann gehen sie raus, dann machen sie alles möglich, also Missionsfeld oder wo auch immer. Dann sind sie voll Action. Hör, was die Bibel sagt, Offenbarung. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und du tust je länger, je mehr. Aber da stimmt was nicht. Weißt du, wenn die erste Liebe fehlt, dann machen wir Überstunden für den lieben Gott. Tag und Nacht, keine Zeit mehr zum Schlafen. Und dann wunderst du dich, ich bin dünn, habe schon so viel Kilo abgenommen. Ich wünsche, das könnte ich auch. Sich so ereifern, wenn das funktionieren würde. Selbstablehnung ist Flucht. Man fügt sich selbst Verletzungen zu. Sie geißelt. Es gibt diese Geißeler. Und ich denke nur an Roberts. Er hat die Erweckung, war ein Teil der Erweckung von Wales. Gott hat wunderbar gewirkt. Aber dann irgendwann ist die Erweckung ausgelaufen oder verlaufen. Und dann, man wollte mehr. Herr, das kannst du tun. Er hat angefangen, sich selbst zu geißeln, sich selbst zu schlagen, zu kasteien. Herr, ich brauche Erweckung, das alte Fleisch muss vernichtet werden. Der Heilige Geist muss dein Fleisch vernichten und nicht die Geißel. Der Heilige Geist. Und dann versuchen wir, weißt du, wir machen immer, wenn der Heilige Geist nicht mehr mitmacht, dann machen wir mit Askese oder sonst was, mit der Selbstsabotage, welcher Form auch immer, und versuchen, jetzt muss ich darauf verzichten, ich kann das nicht und so weiter. Ich trinke nur noch Wasser. Und Paulus sagt dann dem lieben Timotheus, trink auch mal gläsern Wein. Es ist nicht so. Und er wollte Gott besonders nahe sein. Allein durch den Heiligen Geist und durch Jesus kommen wir Gott nahe. Wir sind in dem Himmel nahe, ganz nahe. So. Menschen mit diesem Michelangelo-Syndrom, die glauben, die sind ganz was Besonderes. Die werden hochmütig. Reden sich was ein, bilden sich was ein. Ich denke auch an die ganzen Kriegsführung, geistliche Kriegsführung. Wir müssen mit Fürsten, Mächten und Gewalten kämpfen, aber nicht in unserer eigenen Kraft. Ich muss nicht stehen und sagen, ich gebiete jetzt im Namen Jesu. Nein. Ich kann ganz einfach, wenn ich mit Gott in Ordnung bin, muss ich nur ein kleines Wort flüstern und es ist schon in Ordnung. Und Gott hört. Ich muss nicht da auftreten und beweisen, wie geistlich ich bin oder wie laut ich schreien kann. Weißt du, der liebe Gott ist nicht schwierig, ja. Und dann eine falsche Geistlichkeit an den Tag legen, was zu beweisen. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 12 und folgende Versen, nicht, dass ich ergriffen hätte. Ich bin ergriffen. Man darf sich nicht überschätzen. Man muss immer schön auf dem Teppich bleiben. Ich schätze mich nicht ein, als wenn ich schon alles erreicht hätte, als wenn ich schon so weit gekommen wäre. Nein, und das ist dieses Syndrom, Michelangelo-Syndrom, dass man sich selbst vergewaltigt, dass man alles nur macht, um etwas zu beweisen, etwas zu sein, etwas sich zu behaupten, etwas zu bestätigen. Ist eigentlich nichts anderes. Für mich persönlich, wenn ich solche Menschen in meiner Umgebung irgendwo sehe und in der Gemeinde sehe, ist nichts anderes als eine Selbstverzweiflungstat. Ein Mensch versucht, was zu machen, was gar nicht zu machen ist, was man nicht mal machen kann. Wir können nichts fabrizieren. Und dann die Folge ist dann Selbstverzweiflung. Himmel hochjauchzen, zu Tode betrübt. Und Gott will, dass du natürlich bleibst, auf dem Teppich. Ganz normal. Naja, es geht nicht, kann man nicht. Man kann nichts übers Knie brechen. Und wir müssen auch manchmal als Kinder Gottes Zeit lassen. Das muss ich nicht bis dann und dann fertig haben. Das gehört auch dazu, dass ich sofort noch bis zum nächsten Sonntag oder bis zum nächsten Jahr oder irgendwann muss ich fertig haben. Nein, und bei Gott kann man sogar abgeben, unvollendet lassen. Das machen dann andere weiter. Das ist bei Gott so die Sache oder die Art und Weise. Du brauchst die Gnade Gottes und die Gnade Gottes geht weiter. Und was du hier nicht schaffst, manche Leute denken, ich muss jetzt schon alles in der kurzen Zeit, jetzt bin ich 3 Jahre Christ oder 4 Jahre oder 5 Jahre Christ, jetzt muss ich es alles geschafft haben. Du, ich bin schon 40 Jahre Christ und habe immer noch nicht geschafft. Oder Prediger, verstehst du, ich habe immer noch nicht alles geschafft. Und ich werde auch alles nicht schaffen. Das bin ich davon sicher und überzeugt. Aber dann kommt der Tag X, wenn ich beim Heiland bin und er wird meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Und das macht mich so glücklich. Egal, ob ich mit 3 Jahren Christ als Dreijähriger im Himmel gehe oder als 300-Jähriger dort ankomme. Er wird meinen Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Er macht es vollkommen. Er macht dann nachher diesen schönen Strich und sagt, wunderbar, du hast wunderbar geschafft mit meiner Hilfe. Weißt du, wenn Gott mit dir ist, du wirst immer geborgen. Du weißt, ich komme an. Und selbst wenn du in Schwierigkeiten gerätst, und wir geraten manchmal in Schwierigkeiten, weißt, Gott will etwas von uns. Wenn du Kind Gottes bist, Gott wird dich immer dorthin bringen, wo du sein sollst. Gott wird dir die Arbeit geben, die du tun sollst. Du musst dich nicht um irgendetwas reißen und sagen, das will ich machen, das muss ich machen, das möchte ich auch machen. Nein, Gott weiß, was du tun sollst, wie viel er dir aufbürden kann und nicht. Gott weiß, wie viel Lasten du tragen kannst, wie belastbar du bist, wie stark dein Immunsystem ist. Gott weiß das. Viele sind gar nicht belastbar. Stell dir mal vor, du müsstest meine Belastungen aushalten. Ob welcher Art auch immer. Aber da würdest du sagen, Bruder, das kann ich nicht. Wenn ich so den Leuten erzähle, was mit mir alles los ist, dann sagen die, wie machst du das? Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Ich weiß es, ich muss es euch ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Der Herr hilft mir. Der Herr versorgt mich. Der Herr trägt mich. Ich lasse mich tragen. Manchmal zapple ich, manchmal ein bisschen zu viel. Dann der Herr bindet meine Hände und Füße und dann macht er das auf seine Art und Weise. Aber er trägt mich. Er trägt mich durch. Dieses Michelangelo-Syndrom. Weißt du, Gott will etwas in unserem Leben machen. Etwas tun. Und wir sträuben uns manchmal. Wir sträuben uns manchmal und sagen, nein, ich möchte das, Herr. Lass mich das machen. Oft ist es so, der Herr beschneidet einen. Weißt du, Gott beschneidet einen. Und Gott sagt, tritt kürzer. Oder mach dies und mach jenes und so weiter. Aber wir wollen diese Selbstmade-Leute sein. Wir wollen selber alles machen. Unsere selbstgemachte Religion leben. So wie ich das will, wie ich das mir wünsche. Nicht wie ich das wünsche. Nein, wir haben eine Fantasie, eine Vorstellung. So muss Christentum sein. Wir müssen weg von diesem, so muss es sein. Dein Wille geschehe, beten wir im Vater unser. Dein Wille geschehe. Das ist eine dicke Sache. Verstehst du? Nicht mein Wille, dein Wille. Wir wollen ja dich, Herr, verherrlichen. Wir wollen ja dich groß machen. Und nicht da Michelangelo oder den Dürer oder jemand anders Großes. Und die Menschen haben Großes geleistet. Und das ist so schön, Johann Sebastian Bach. Weißt du, wenn er die Lieder geschrieben hat, der hat immer am Schluss hingeschrieben, Soli Deo Gloria. Und deshalb sind seine Lieder auch so angenehm. Er hat nicht dieses Syndrom gehabt. Ich muss beweisen. Er hat's bewiesen, weil er Gott die Ehre gegeben hat. Menschen, die Gott die Ehre geben, Soli Deo Gloria, die leisten, hat jeden Sonntag eine neue Messe geschrieben. Also neue Lieder für Gottesdienst geschrieben. Also, aber weil er Gott die Ehre gegeben hat, obwohl er schwerhörig war und obwohl er Probleme hatte verschiedener Art, aber er hat Gott die Ehre gegeben. Geschwister, wir leisten unheimlich viel, wenn wir anfangen, Gott die Ehre zu geben. Wenn wir anfangen, Gott zu verherrlichen. Wenn wir nicht uns anschauen, das habe ich gemacht, hast du es nicht gemerkt? Das war ich. Nein, Gott ist es, der das Wollen schenkt. Und Gott ist es, der das Vollbringen schenkt. Also, er ist es. Oder du kriegst vom Teufel. Der Teufel, die Dämonen, Totengeister, da legst du dich auf dem Grab und sagst, ich möchte den Geist von Michelangelo haben. Du kriegst es auch, aber du kriegst einen Dämon. Einen Todesgeist. Weißt du, und du wirst machen, aber du wirst auch betrübt und melancholisch und du wirst bedrückt sein. Ja, das ist doch nicht das alles. Du bist dann eine Kopie von irgendjemand. Und Gott hat uns nicht als Kopien geschaffen, Gott hat uns als Originale geschaffen. Und du musst nicht irgendwo hintippeln. Lob und Dank. Halleluja. Schau auf den Herrn. Trau seiner Gnade, dass er aus dir etwas machen kann mit ganz kleinen Mitteln. Gar nicht, du musst dich nicht anstrengen. Jetzt, ich muss. Nein, du musst gar nichts. Lass dich auch nicht drängen von niemand. Du musst gar nichts. Weißt du, wenn Gott etwas sich vorgenommen hat, das bringt er so fantastisch durch. Das bringt er durch. Weißt du, du musst dich nur mit dem Heiligen Geist mitgehen. Welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Nicht die von irgendwelcher Kraft, von irgendeiner Peitsche angetrieben sind. Weißt du, Gottes Geist leitet einen so wie die Kinder Israel in der Wüste mit der Wolkensäule. Weißt du, Gott hat gesagt, Moses jagt die Leute nicht so. Da soll sogar das Kleinvieh soll sogar noch mitkommen. Und weißt du, was Kleinvieh ist? Enten, Hühner. Oder die kleinen Lämpchen. Das Kleinvieh soll sogar mitkommen. Gott hetzt die Leute nicht. Gott treibt die Leute nicht. Und er sagt, jetzt ist genug, heute seid ihr genug marschiert, macht hier eine Raststätte. Und du solltest in deinem Leben Raststätten haben. Und das Volk Israel hat 42 Raststätten in ihrer Wüstenwanderung gehabt, in diesen 40 Jahren. 42. Und sie haben sich gelagert. Und erst wenn der Heilige Geist zeigt, jetzt geht's weiter, dann sind sie weitergegangen. Und Geschwister, wir müssen uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Erst dann weitergehen, wenn der Heilige Geist Gottes sagt, jetzt weiter. Erst dann etwas tun, wenn der Heilige Geist sagt uns jetzt. Und wenn der Heilige Geist stoppt, und selbst wenn du hier so richtig im Schwung bist, manchmal sind wir so richtig im Schwung, jetzt können wir so richtig losgehen, jetzt können wir marschieren. Dann plötzlich merken wir haben Gott abgehängt. Und wie viele haben schon Gott abgehängt in ihrem Leben. Und Gott ist nicht mitgelaufen. Und dann wundern sich, wo ist der Herrgott? Der ist da weit hinter den Bergen. Die Wolkensäule ist weit hinter den Bergen. Der Segen Gottes ist weit hinter den Bergen. Und du bist zu weit gelaufen. Und jetzt musst du wieder zurück, den ganzen Weg wieder zurück, wo du zu schnell gelaufen bist. Wir singen das so schönes Lied, Kirchenlied, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn und lass uns nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Aber manchmal laufen wir dem Heiland vor, greifen ihm vor. Und wundern uns, warum segnet mich Gott nicht? Warum hilft mir der Herr nicht? Wir sind zu schnell marschiert. Viel zu schnell. Halleluja. Lass uns langsam werden. Lass uns Gottes Tempo, Gottes Rhythmus, Gottes Weg, Gottes Methode in uns aufnehmen. Und nicht von irgendjemandem. Und ich muss was beweisen. Ich muss unbedingt das Ziel erreichen. Hör doch auf. Was ist dein Ziel? Weißt du, ich bin manchmal verblüfft und sage, Jesus, du hast den Jakobus 3 Jahre ausgebildet, 3 Jahre zu dir gehalten, er hat vieles mit dir erlebt, dieser Apostel Jakobus. Und kurze Zeit ist er, dient er und wird geköpft. Und den Johannes, der hat die gleiche Ausbildung gehabt und der ist 100 Jahre alt geworden bald. Verstehst du, was für ein Unterschied? Jetzt frage ich mich, welcher ist mehr gesegnet und welcher ist weniger gesegnet? Welcher ist mehr perfekt und welcher ist weniger perfekt? Der gleich geköpft wurde und der 100 Jahre alt geworden ist. Wenn ich die Biografien von Johannes lese, ob es jetzt apokryphische Biografien oder ist auch bei uns in der Bibel und so weiter, du, der hat kein leichtes Leben gehabt. Dann ist es bei dem Jakobus viel einfacher gewesen, viel besser. Der hat Ausbildung gehabt und dann ist er gleich in den Himmel gegangen zum Heiland. Als Märtyrer. Aber der Johannes, der wurde aus Jerusalem vertrieben, der wurde alt, der wurde auf der Insel Patmos verbannt, der hat leiden müssen, fast scheintot gewesen. Ach, was der alles erlebt hat, um sein Leben gerannt. Oder der Petrus ging auch nicht besser. Der wurde sogar angeblich gekreuzigt. Und alle die anderen Apostel sind auch gekreuzigt worden. Weißt, da wäre viel Leid erspart. Ich will nicht melancholisch werden und dich in eine Melancholie stürzen, aber du musst dich auch fragen, was wäre besser gewesen und was ist besser? Denk drüber nach. Gott weiß, wann der Punkt der Vollendung in unserem Leben ist, wenn er sagt, Kind, genug. Es reicht. Es reicht. Gott weiß es. Lass uns aufstehen und lass uns Gott anvertrauen und auf Gott schauen und mit Gott leben. Halleluja. Vater, ich preise dich, ich lobe dich, ich bete dich an. Und ich weiß, du hast gute Dinge für uns vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist. Halleluja. Ich lobe dich und ich preise dich. Und wir wollen uns dir anvertrauen. Du bringst das Beste und das Beste wartet noch auf uns. Halleluja. Ich danke dir, Herr Jesus, und ich segne die Gemeinde, ich segne die Geschwister, die heute Nachmittag hier sind, Herr, die dein Wort gehört haben, lass uns einfach in der Gnade Gottes miteinander wachsen und zunehmen und stark werden. Halleluja. Ich segne die Gemeinde und ich segne die Kinder Gottes. Halleluja. Und du bringst uns zur Vollendung. Jeden Einzelnen. Herr, du hast mit jedem Einzelnen einen besonderen Plan, eine besondere Abmachung. Halleluja. Mit jedem Einzelnen hast du eine besondere Abmachung. Auch mit mir und mit den Geschwistern hier und die hier dein Wort noch hören, auch über Internet. Herr, du hast eine besondere Abmachung mit jedem Einzelnen und du kommst zu deinem Ziel. Halleluja. Deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und deine Wege sind nicht unsere Wege. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.